Herzlich willkommen unter Gottes Wort. Wir freuen uns, dass wir hören können. Ich eigentlich war letzten Sonntag hier und da ging es um eine Verkündigung innerhalb der Himmelreichsgleichnisse. Die Sache mit dem Weinberg, die Arbeiter, wer da war, der erinnert sich noch daran. Und der Markus hat auch angekündigt, dass er möglicherweise in nächster Zeit ab und zu darüber sprechen will. So, wir haben so quasi unsere eigenen Serien, wohl dem, der dabei ist und das hört, das ist gut. Sehr abwechslungsreich und sehr lehrreich. Und ich hatte vor einiger Zeit begonnen und es war jetzt eine größere Pause, dass wir dieses Jahr nicht mehr vorkommen. Ich bin jetzt öfters wieder hier und freue mich auch darauf. Nämlich hatte ich letztes Mal gepredigt über das Matthäus-Evangelium und heute eben, können schon einsteigen, geht es um Faszination Markus-Evangelium. Und mich hat es erinnert, nicht nur an einige Lieder, die wir gerade eben gesungen haben, sondern auch an diesen Chorus, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit und Kraft und diese Dinge. Wir kennen auch solche Lieder, die diese Macht Gottes, die Kraft Gottes betonen. Und würde der Markus heute hier sein, also dieser Markus, der das Evangelium verfasst hat, dann würde er sagen, genau, das ist meine Botschaft an euch Christen, an die Menschen, die von diesem Jesus hören. Denkt immer daran, vergesst das nie, dieser Jesus von Nazareth hat unglaubliche Kraft und unglaubliche Macht und deswegen soll es auch darum gehen in dieser Predigt heute, weil das so im Grunde der Schwerpunkt ist. Zunächst ganz kurz etwas über diesen Markus. Das ist nicht ganz so klar, gibt verschiedene Auslegungen, aber es gibt doch Hinweise, dass man von diesem Markus schon wahrscheinlich schon als junger Mann lesen kann. Es war keiner der 12 Apostel. Wir können mal in den Text reingehen und zwar in der Apostelgeschichte ist folgender Bericht hinterlegt. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Also Petrus war im Hochsicherheitstrakt. Da waren quasi ganze 16 Leute, war ziemlich kompliziert damals für diese Spezialgefangenen, die sich extra um diesen einen Mann, um diesen ganz besonders gefährlichen Menschen, eben den Petrus, zu kümmern hatten. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt. Die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus, folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Muss ich hier mal ein bisschen weitergehen? Ich glaube, ich lese doch hier mit. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Dieser Markus wuchs in dieser Gemeinde auf, und erlebt dieses gewaltige Wunder mit. Geschwister, wenn unsere Kinder Gottes Wirken erleben, dann hat das Konsequenzen für die gesamte Zukunft. Deswegen machen wir Kinderstunde, darum haben wir jemand angestellt für Kinder, Teenie, Jugendliche, dass wir das auch so erfahren. Da war also die haben gebetet, ja, das geht ja noch weiter, diese Geschichte. Und in diesem Haus der Maria, das war die Mutter von diesem Markus und viele Ausleger gehen davon aus, das ist der. Ja, das ist der. Und der hat dann von Petrus ganz viel gehört. Ich komme da noch drauf. Also das ist eine ganz spannende Sache, wenn unsere Kinder schon Zeugen der Wirkungen Gottes werden. Ganz wichtig. Auch so im Dialog mit anderen Schülern, in der Schule, mit den Lehrern, mit manchen atheistischen Ansichten, mit manchen Ansichten, dass Jesus zwar ein netter Mann gewesen war, ein Religionsstifter, aber auf keinen Fall Gottes Sohn und so. Wenn wir aber Jesus erfahren, wenn wir ihn erleben, dann hat sich einige Diskussionen und manche Auseinandersetzungen haben sich dann erübrigt, weil Gott hat gewirkt. Gott hat gewirkt. Und so hat dieser Junge, der da wohl dabei war, das mitbekommen und später eben dieses Evangelium geschrieben. Es gibt noch andere Beispiele von ihm, ich werde gleich auch noch zeigen. Ich möchte zunächst eben sagen, wann das war, wann er dieses Evangelium wohl geschrieben hat. Wahrscheinlich hier 70 nach Christus, diese Tempelzerstörung, an dem machen wir einiges fest. Er selber, dieser Johannes Markus, hat Jesus persönlich nie gesehen, nicht getroffen. Kannte ihn nicht. Ja, also es ist interessant, wenn wir die Evangelien angucken, es gibt einige, die waren dabei, die waren Augenzeugen und manche nicht. So, und er hatte Jesus nicht persönlich gekannt. Wahrscheinlich, mit hoher Sicherheit kann man davon ausgehen, dass er die Information von Petrus hatte und der war ja einer der 12. Ja? Und es gibt solche Beispiele, wie zum Beispiel die Stelle hier im ersten Petrusbrief von Petrus, Simon Petrus, einem der 12, oder Petrus schreibt, die Gemeinde hier in Rom, die wie ihr von Gott erwählt ist, lässt euch grüßen und ebenso grüßt euch auch mein geistlicher Sohn, Markus. Also der war jünger, aber der war auch geistlich jünger, das war so sein Schüler, sein Azubi, könnte man sagen, im Herrn, ja, sein geistlicher Sohn. Also liebe Grüße auch von ihm und dieser Markus schrieb eben. Und ich möchte auch noch kurz sagen, bevor wir auf den Inhalt kommen, an wen schrieb eigentlich der Markus? An wen schrieb er? Wer waren die Adressaten? An wen ist das Evangelium des Markus damals zuallererst mal gerichtet worden? An wen hat Markus geschrieben? Einmal waren das mit großer Sicherheit Heidenchristen. Er erklärt ganz oft jüdische Gebräuche. Er übersetzt auch aramäische Ausdrücke ins Griechische. Und da wird deutlich, das waren Leute, die eben nicht vom Judentum herkamen, sondern von einer anderen Ecke, eben sogenannte Heidenchristen. Denen möchte er deutlich machen, dass dieser Jesus von Nazareth ein mächtiger König ist, der Sohn Gottes ist, der Kraft hat, der Macht hat, der unvergleichlich mehr Vollmacht hat, wie alle anderen, die zur damaligen Zeit so umhergingen, um irgendwelche Dinge den Menschen zu erzählen, auch für Menschen zu beten und so, um gesund zu machen. Das war ja nicht nur Jesus, es gab ja auch andere, aber dieser Jesus war besonders, das werden wir gleich nochmal sehen. Er schreibt an Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Und das ist natürlich für uns auch heute wichtig. Es gibt immer mehr Menschen in unserem Land, in Deutschland, die von diesem Jesus noch nichts gehört haben. Also schon irgendwo 2018 nach Christus, schon irgendwo Firmung, Konfirmation, diese Sachen, schon noch ein bisschen Religiöses gibt es natürlich noch, Religionsunterricht und so, aber von diesem Jesus des Neuen Testamentes habe ich den Eindruck, wissen immer weniger Menschen Bescheid. An solche Leute hat auch Markus sich gewendet, die von Jesus im Grunde groß noch nie was gehört haben. Und er schreibt an Menschen, die sich nicht vorstellen können, wie Gott im Leben von uns Menschen wirken kann. Also ihm ist ganz, ganz wichtig, dass der Gott, der Vater von Jesus Christus, dieser dreieinige Gott, an den auch wir glauben, ein Gott ist, der handelt, der wirkt im Leben von Menschen. Und das können sich viele nicht vorstellen, auch in unserer Zeit. Und darum empfinde ich, ist auch das Markus-Evangelium höchst aktuell, höchst aktuell. Viele Bundesdeutsche, die rechnen doch nicht damit, dass Gott irgendwas macht. Und da hinein, in diese Kerbe schlägt der Markus und sagt, doch, doch, vertrau diesem Gott, wende dich an diesen Jesus, hör dir die Sachen an, lies in diesem Buch und dann schau mal, was dir da für ein Mensch, für ein Gott, für ein Gottmensch, Jesus war ja Mensch und Gott, als er auf der Erde war, begegnet. So. Jetzt nachdem wir wissen, wer das war und an wen er geschrieben hat, worüber schrieb Markus eigentlich? Jetzt könnte man sagen, ja, das müssen wir jetzt halt durchlesen, die knapp 16 Kapitel, die Zeit haben wir aber nicht. Deswegen ein paar allgemeine Hinweise und dann gucken wir auch tatsächlich tief in den Bibeltext hinein. Das Markus-Evangelium betont insbesondere die machtvollen Taten von Jesus. Und ich habe mal geguckt, habe mal ein Beispiel rausgenommen. Ich habe mir mal das Wort Vollmacht vorgeknüpft. Exousia, Vollmacht. Also Vollmacht ist eine verliehene Macht, die hat man nicht selber, die bekommt man von jemandem. Ja? So, diese Vollmacht, diese Gewalt, wo auch Jesus sagt, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden, alle Vollmacht ist mir übergeben von meinem himmlischen Vater. Und hier finden wir eben auch Hinweise im Markus-Evangelium. Wenn wir alle Evangelien angucken, taucht dieses Wort Vollmacht 27 Mal auf, in diesen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. 7 Mal bei Matthäus, 9 Mal eben bei Markus und dann bei den anderen auch nochmal bei Lukas 7 Mal und bei Johannes 4. Johannes und Lukas, da werden wir noch was hören, nächsten Sonntag, Faszination Lukas-Evangelium, werden wir über was hören und dann auch noch über Johannes. Dann quasi die Predigt darauf, wenn ich dran bin. Aber wir sehen, dass der Markus da schon mal hervorsticht und wir gucken da jetzt mal in den Text rein und das ist relativ am Anfang, da steht Folgendes geschrieben. Ich habe das Wort Vollmacht mal fett gedruckt, dass man mal sieht, wie das dicht aufeinander kommt. Eigentlich jeder Satz hier deutet darauf hin, dass er das so besonders machen will mit diesem Jesus. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, also über die Lehre Jesu, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist denn das oder was ist dies? Was ist das denn? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Also Lehren gab es genug, aber eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten. Gell? Ich habe einfach mal ein paar Verse rausgenommen, wo dieses Vollmacht kommt. Dann sagt er nämlich, steh auf und so. Ja? Oder, und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben, heißt es mal. Oder er ruft die 12 herbei, also die 12 Apostel. Die hat ja nur deswegen gerufen, dass sie bei ihm sein sollten, heißt es mal. Aber nur bei ihm ist zu wenig. Manchmal heißt es auch wieder, ausgesandt zu werden. So war das an dieser Stelle. Und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Also so wie Jesus Vollmacht von seinem himmlischen Vater hatte, gab er Vollmacht weiter an die 12. Und sagt, das, was ich jetzt gemacht habe in der Vollmacht Gottes, des Vaters, macht ihr jetzt in der Vollmacht quasi, die ich von ihm habe. Ich gebe es euch gerade mal weiter und jetzt macht ihr das auch. Zum Beispiel im Bereich der unreinen Geister. Und die haben das gemacht. Die haben das gemacht. Sagen zu ihm, dann gibt es Diskussionen irgendwann, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Woher hast du diese Kraft, diese Vollmacht? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Wie ist das möglich? Das haben wir so noch nie erlebt. Jesus aber sprach zu ihnen, ich will euch ein Wort fragen, antwortet mir, und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Und sie antworten und sagen zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen, so sage ich auch euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ, und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türter einschärfte, dass er wache und so weiter. Das heißt, Jesus ist auf die Frage gar nicht so direkt eingegangen, hat mit der Gegenfrage geantwortet. Letztlich kann man nur durch ein tiefes Vertrauen in Jesus begreifen, um was es da geht. Das war das Problem der Schriftgelehrten und Pharisäer, dass sie das eben nicht wollten. Also immer wieder das mit der Vollmacht, immer wieder Diskussionen, sie fragen ihn, er sagt, ja, Moment mal, das sage ich euch wenn, aber wenn nicht, dann sage ich es halt nicht und so. Immer wieder diese Vollmacht, immer wieder dieses Wort Exousia, Vollmacht, diese verliehene Macht, diese Autorität, die von ihm kommt. diese verliehene Kraft von einem, ausgeliehene Kraft von einem anderen. Jetzt haben wir 16 Kapitel und ich gucke mal auf die Uhr. Jetzt haben wir 10.41 Uhr. Das kriegen wir nicht hin. Wir kriegen es einfach nicht hin, da jetzt 16 Kapitel durchzugehen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es mal ein bisschen literarisch. Ich zeige euch das erste Kapitel und das letzte. Den Rahmen. Der Rahmen, der das Evangelium bildet. Und da merken wir einfach, welchen Schwerpunkt das Markus-Evangelium hat. Das wird überaus deutlich. Das kann gar nicht, das ist so klar und auch beeindruckend, wenn man das so liest und sieht. Also, das fängt relativ gleich an mit der Heilung oder mit der Befreiung eines Menschen, der hier besessen war. Dann geht es weiter zur Heilung der Schwiegermutter des Petrus, die hat hohes Fieber und Jesus bedroht das Fieber. Das ist auch ungewöhnlich. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du Fieber hast. Jesus hat es bedroht. Ja. Gehst du jetzt mal runter? Und dann, das Fieber, ach so. Wer spricht denn da? Und das Fieber wusste gleich, Jesus spricht. Weißt du, wenn Jesus spricht, geschieht's. Wenn er gebietet, steht's da. Es hat nicht nur das Fieber gewusst, es haben die Mellen gewusst, es hat der Feigenbaum gewusst. Das war immer, wenn Jesus spricht, geschieht's. Das habe ich vor Jahren hier mal erwähnt, diesen Satz. Seine Worte waren Kraft und Leben und unsere Worte sind manchmal Saft und Kleben. Merkt ihr den Unterschied? Wenn heute jemand behauptet, er hätte die gleiche oder mehr Vollmacht wie Jesus. Ist ja super, wenn es jemand behauptet. Dann bitte alle Kranke heilen. Alle Dämonen befreien. Dann sprichst du ein Wort, uns geschieht. Und dann merken wir, es gibt Menschen, die das so von sich behaupten. Bei Jesus war das anders. Er hat es nicht nur behauptet, es war so. Mit einem Wort. Ja? Also zu den Wellen, sei still. Dann merken wir einen kleinen Unterschied. Wir sind nicht Jesus. Wir haben auch keinen Messias-Auftrag. Wir sind Christen, wir haben den Missionsauftrag. Keiner von uns muss ans Kreuz. Keiner von uns muss beweisen oder der Welt sagen, dass er Gottes Sohn ist und vom Himmel kam und die Schuld der Sünde, das ist nicht unser Auftrag. Hat Jesus gemacht. Wir haben einen anderen Auftrag. Und dennoch dürfen wir nicht sagen, ah ja eben, also gut, die Wunder gehören dann nur zu ihm und bei uns halt nicht. Falsch. Es braucht einfach ein ausgewogenes Verständnis davon. Deswegen sehen wir das auch gleich. Heilungen. Das in Sternchen, ich bringe da gleich mal ein Beispiel davon. Und dann wieder aussätzig. Aussätzige Menschen, das war kein Schnupfen. Aussätzige Leute, die durften man gar nicht anfassen. Die mussten von Weitem sagen, unrein, unrein. Und dann machten alle einen großen Bogen. Und weißt du, wer keinen großen Bogen machte bei den Aussätzigen? Jesus, der ging voll auf die zu. Je schlimmer die Situation war, desto mehr war Jesus dran. Sind wir auch so? Der machte keine Bogen um die schwierigen Dinge, der ging voll darauf zu. Wenn es im Auftrag des Vaters war, dann hat er das gemacht. Und so beginnt dieses erste Kapitel, relativ spektakuläre Dinge. Jetzt gucken wir mal rein. Das finden wir in Kapitel 1. Als es aber Abend geworden war, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Das sind so Bilder. Ganz Deutschland saß vor den Fernsehern. Bitte richtig verstehen. Das heißt einfach unglaublich viele. Das heißt nicht, wenn da steht, die ganze Stadt war an der Tür, dass in der Stadt 0,0 Menschen mehr wohnen. Waren. Natürlich waren da noch Leute, kleine Kinder, Babys, schwangere Frauen, alte Menschen, aber es meint einfach, dass unglaublich viele, wie eben viele damals, vielleicht dieses Jahr auch, WM, keine Ahnung, aber 2014 waren ziemlich viele Deutsche beim Endspiel an den Fernsehern, weil Deutschland im Finale war. So, das heißt also, das heißt nicht alle, aber halt viele, ganz, ganz viele. So. Und er halte eben viele an mancherlei Krankheiten Leidende und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Ist auch so ein netter Nebensatz. Weil sie ihn kannten. Der Teufel kennt Gott. Der Teufel kennt Jesus. Die Dämonen wissen, wer Jesus ist. Wissen wir auch, wer Jesus ist? Manchmal bin ich mir nicht sicher, wer wohl Jesus besser kennt. Der Teufel und die Dämonen oder wir als Christen. Eigentlich müssten wir ihn besser kennen. Der Teufel weiß, wer Jesus ist. Der weiß, welche Macht Jesus hat, welche Vollmacht Jesus hat. Sollen wir auch wissen. So, das war also abends. Früh morgens, als es noch sehr dunkel war, für alle Lerchen unter uns, die sagen, genau. Ja. Früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Das ist ein Hinweis, man könnte sagen, übrigens vom Griechischen her ist es etwas, wo man davon ausgehen kann, dass das etwas Regelmäßiges war. Also immer wieder hat er das gemacht. Jesus hat immer wieder morgens diese einsame Zeit mit seinem Vater gesucht und von den Menschen weg und einfach mit Gott. Und jetzt kann natürlich eben die Frühaufsteher unter uns, genau so macht man das. Was ist aber mit denen, die sagen, ich werde erst um 23 Uhr richtig munter? Ja? Du darfst auch nachts beten, bitte. Kein Druck, kein Gesetz, aber hier sehen wir es einfach, wie es Jesus da gehandhabt hat und immer wieder früh morgens, einsamer Ort, betete dort. Mit seinem Vater Gemeinschaft gehabt. Ganz alleine. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Oh, wo ist er denn? Ach so, ja klar, der ist wieder weg. Und dann hinterher und so, hat er vielleicht seinen Gebetsplatz, wussten, wo er ist. Und sie fanden ihn und sagen zu ihm, auch schon morgen, die Leute, die können nicht warten, die suchen dich alle. Ja? Kaum wird die Stadt, das Dorf erwacht zum Leben, wollen alle wissen, wo ist Jesus, wo ist Jesus. Boah, das würde ich mir mal wünschen für Villingen oder so. Wo ist die nächste Gemeinde, wo ist eine Kirche, wo ist ein Gottesdienst? Morgens gleich los, wo, nicht erst zum Bäcker. Gleich zu Gott, gleich zu Jesus. Ja. Alle suchen dich. Stell euch mal vor, alle suchen dich. So war Jesus, unglaublicher Magnet. Ja, die Menschen wurden angezogen. Und er ging hin und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. So ganz nüchtern, zack, steht da, Dämonen ausgetrieben. So fängt also mit, das ist ein großer Abschnitt aus diesem ersten Kapitel. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung zum Schluss des Evangeliums. Markus 16, Kapitel 16. Und da finden wir auch gleich spektakuläre Wunder, nämlich, und interessanterweise nicht die Männer, sondern die Frauen am leeren Grab. Sicher kein Zufall. Frauen hatten nichts zu melden, Frauen waren eine Sache zur damaligen Zeit. Frauen waren auf der Stufe von Besitz, das ist völlig unvorstellbar für uns heute. Wenn eine Frau ausgesagt hat, es hat gar niemand interessiert, eine Frau hatte vor Gericht überhaupt keine Stimme, es hat nicht gejuckt, was eine Frau gesehen hat. Und Jesus lässt die Frauen Zeugen des leeren Grabes sein. Das ist sensationell. Das ist unfassbar. Und ich gehöre nicht zu den Menschen der feministischen Theologie, aber die stürzen sich auf solche Texte. Die sagen, genau, seht das. Frauen an die Macht, das ist nicht gemeint. Aber hier hat Jesus etwas gemacht, das war völlig, also die Frauen waren, und wenn wir das Geschichte kennen, haben die Jünger den Frauen nicht geglaubt, weil das war ja, ach komm, lass ihn mal reden. Ja, ganz andere Zeit. Frauen am leeren Grab. Das ist schon ein Wunder und das ist noch ein größeres Wunder. Das Grab war leer. Ich glaube, dass das Grab leer war. Glaubst du es auch? Glaube wirklich, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Glaube ich. Ist der Tod über, haben wir es nicht gesungen gerade eben? Er überwand des Todes Macht, wird ewig geehrt in seiner, und so. Das haben wir gerade gesungen, das ist es. Ja, so ein gewaltiges Wunder. Der Auferstandene erscheint den Menschen. Auch ganz, wir kennen vielleicht diese Geschichten, ganz, ganz spannend. Er konnte durch Türen gehen, hat aber auch gegessen. Irgendwie ganz merkwürdig. Der Auferstehungsleib, da wird so ein bisschen schon was angedeutet, wie das wohl ist so. Manche haben ihn gar nicht erkannt, dachten, es ist der Gärtner. Ganz komisch, ja. Wie ist das möglich? War er anders ausgesehen? Emmaus-Jünger, alles so diese Geschichten. Gut, das finden wir auch in anderen Evangelien dann. Emmaus-Jünger ist die Geschichte in Lukas 24. Aber hier Erscheinung des Auferstandenen. Aussendung der Jünger, das möchte ich gleich auch mal sagen. Und dann diese, was ich auch fest glaube, dass es historisch ein Tatsachenbericht ist. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Also ich weiß nicht, wie das war. Ich könnte mir wirklich vorstellen, der ist einfach, wie soll man das jetzt machen, wie wenn man, was ist das, Helium im Luftballon, einfach loslässt, der geht auch nach oben. Einfach hochgeschwebt oder, ich weiß nicht, wie es genau, ich war nicht dabei. Es wird einfach nur, er wurde emporgehoben, vor ihren Augen, die gucken hoch. Gewaltig, ja. Weißt du, das ist natürlich ein Leben. So hat Markus das, der Markus war, der hat doch das Petruswunder mit dem Engel und so, der Junge. Und das hat ihn so geprägt. Es war jemand, man könnte sagen, der war echt geprägt von diesen Wirkungen, von diesen Zeichen und Wundern Gottes. Und das wollte er uns vermitteln, damals und heute. Und jetzt gehen wir mal in dieses Kapitel 16. Dieser Markus-Schluss, nicht unumstritten übrigens. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diesen Vers, den haben wir unendlich oft auch im Taufseminar besprochen, der macht nämlich deutlich, im Grunde genommen ist die Taufe nicht heilsentscheidend. Man kann auch, also wenn man nicht gläubig ist, dann ist es vorbei, Taufe hin oder her. Die Taufe rettet uns nicht. Und trotzdem wünscht sich Jesus und hat selber gemacht, dass man sowohl gläubig an Jesus gläubig wird, als auch sich danach taufen lässt. Das ist so das, was wir im Neuen Testament, nicht nur hier an vielen Stellen, auch in der Apostelgeschichte finden. Und dann kommt dieser Satz, diese Zeichen, aber werden denen folgen, die glauben, die ihr Vertrauen auf mich setzen. In meinem Namen, ist der Name Jesu, im Namen Jesus werden sie Dämonen austreiben. Das ist das erste Zeichen. Das erste Zeichen, was hier steht. Werden Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Zungenrede, ja. Werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen. Sie werden sich wohl befinden. Das ist ein Auftrag gewesen an diese Jünger, die das auch gemacht haben. Das ist passiert. Das ist nicht nur ein Auftrag an die 12, das ist auch ein Auftrag an die Gemeinde Jesu. Da hat sich nichts dran geändert. Das ist der Auftrag. Wir predigen, wir taufen die Menschen und dann kommen diese ganzen anderen Dinge auch. Das sollte so sein. Das ist der Wunsch Jesu damals gewesen und bis zum heutigen Tag hat sich das auch erfüllt. Das erfüllt sich auch immer wieder. Ja. Schaut, was es dann hier heißt. Der Herr wurde, nachdem er das mit ihnen geredet hatte, das waren so die letzten Worte so, von Markus her, Petrus hat es ihm ja berichtet, nachdem er mit ihnen geredet hat, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen. Er sitzt immer noch zur Rechten Gottes. Sitzt die ganze Zeit zur Rechten Gottes. Und das erste Hoheitshandeln des erhöhten Christus, haben wir vorhin schon gehört von Bernd, war im Grunde, dass der Sohn und der Vater den Heiligen Geist auf die Erde gesandt haben, an Pfingsten. Der wirkt jetzt. Der Heilige Geist ist dabei, dass diese Dinge geschehen, dass man predigt, dass man Menschen tauft, dass man sie zu Jüngern macht, dass diese Zeichen und Wunder geschehen, damit die Christenheit nicht das Theoretische vermittelt, sondern sagen kann, unser Gott lebt. Unser Gott lebt. Das ist ein mächtiger Gott. So, also der Herr wurde, nachdem er das eben ihnen gesagt hatte, aufgehoben, setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall. Das hat sich dann wie ein Lauffeuer über die ganze Welt verbreitet in den nächsten Jahrhunderten. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Glaubst du, dass es heute noch möglich ist? Glaubst du das? Das ist heute noch so. Und bloß weil wir in Europa leben, wo wir so volle Kühlschränke haben, große Autos und fünfmal im Jahr in Urlaub gehen und anderen Erdteilen die Menschen verhungern, und ich habe das gestern auch jemand gesagt, natürlich, hier habe ich 5 Minuten, dann bin ich in 5 Apotheken. In anderen Ländern dauert es 500 Kilometer, bis du irgendwo eine Apotheke findest. Und die Apotheke dort ist so ähnlich wie dein Kästchen daheim. Natürlich kann Gott dort noch mehr, wenn du dort nicht auf diese Dinge baust, dann bist du tot. Ja. Und wir können sagen, ah ja, wir beten dafür, aber wir können auch zum Doktor gehen. Im Grunde genommen haben wir fallen relativ weich, sagt man so schön. Wir fallen weich, ja, weil es uns halt so gut geht. Aber glauben wir, dass in Europa, gibt es da keine dämonischen Mächte? Gibt es das hier nicht? Ja doch, da gibt es das auch. Gut, das mit Schlangen, ja, ich habe mal einen Bericht gesehen von so einer ganz extremen Gemeinde, die haben echt Schlangen durch die Reihen gegeben, da ist das noch nicht gemeint. Tödliches Trinken, ja, ich trinke mal Liter Motorenöl, mal gucken, was geschieht. So, das ist nicht gemeint. Das ist doch alles verbunden mit dem Auftrag, geht hin. Ja, wenn Menschen verfolgt werden, wenn Menschen angefochten werden, wenn Menschen attackiert werden, dass Gott diese Verkündigung unterstützt. Sie zogen aus, predigten, das ist der erste Auftrag. Und wenn das geschieht, wird der Herr mitwirken und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigen. Das ist das, da wollen wir echt vertrauen und glauben, dass das immer wieder geschieht. Immer und immer wieder geschieht. Das war dem Markus wichtig. Kapitel 1, ganz viele Geschichten, was Gott wirkt. Kapitel 16, auch wieder spektakuläre Dinge und dazwischen auch. Er hat auch natürlich Redeblöcke von Jesus, er hat auch anderes. Nicht, dass man jetzt denkt, jeder Vers ist mit einem Wunder gespickt, so ist es nicht. Aber im Vergleich zu den anderen Evangelisten ist es so. Ja, wir finden keine Ich-Bin-Worte hier. Hat Johannes ganz stark betont, der wieder wenig über Dämonen schreibt. Er hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Und das ist so für mich faszinierend beim Bibellesen. Das habe ich früher gar nicht gewusst. Gott wusste quasi, warum wir diese vier Evangelien brauchen. Weil jeder so ein bisschen seinen Schwerpunkt reinbringt. Und das ist das, was wir dann den ganzen Ratschluss Gottes haben. Wir haben dann den kompletten Blick. Wir brauchen kein fünftes, sechstes Evangelium. Wir brauchen kein Judas-Evangelium. Da gibt es ja auch ganz so merkwürdige Geschichten. Wir brauchen kein Thomas-Evangelium oder irgendwelchen Legenden nachgehen, wo Jesus als Kind irgendwelche Wunder macht und einen Holzsägekasten, Laubsägekasten aus einem Fisch und in den Brunnen, dann schwimmt er davon und so. Das brauchen wir nicht. Solche Legenden, das ist gar nicht nötig. Das genügt, was in den Evangelien steht. Und das ist auch der Grund, warum in der dritten Welt, wenn die Missionsgesellschaften Bibeln übersetzen, Wycliffe und so, dass sie nicht 1. Mose 1 oder das erste Buch Mose übersetzen in die Stammessprache und das verteilen. Wäre doch eigentlich auch gut. Schöpfung der Welt und so. Machen sie nicht. Oder den Römerbrief, der wird nicht zuerst übersetzt. Was wird denn zuerst übersetzt? Jesaja, nein, die Psalmen, ist alles gut, wird nicht zuerst übersetzt. Es wird immer zuerst eines der Evangelien übersetzt. Warum? Na, weil Jesus da drin steht. Das ist das Zentrale, das ist das, um was es immer wieder geht. Häufig Johannes-Evangelium, manchmal Markus, Lukas, ja, so diese Matthäus. Die Evangelien werden zuerst übersetzt, dass die Menschen diese Grundlage der Erlösung Jesu schwarz auf weiß lesen können. Das ist faszinierend. Ja, und mir war das einfach wichtig und ist es auch wichtig, in diesen Sonntagen, also viermal über jedes Evangelium, kurz ein paar Gedanken einfach weiterzugeben. Und heute wollte ich das eben in Bezug auf den Markus tun. Ich schließe hier ab. Was will er uns sagen? Ich habe es eigentlich schon jetzt oft ausgedrückt. Einmal, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben, nicht denen, die wissen. Oder denen, die in den Gottesdienst gehen. Oder denen, die die Bibel auswendig können. Sondern denen, die ihr Vertrauen echt auf mich setzen. Markus fordert uns heraus, glaube nur. Wenn man das Wort Glaube, Markus guckt, das ist alles voll. Immer, dir geschehe, wie du geglaubt hast, dein Glaube hat dir geholfen. Immer, Glaube, hilf meinem Unglauben. Als er ihren Glauben sah, immer wieder das mit diesem Vertrauen auf Jesus setzen. Ich glaube, das ist was, was wir auch in der westlichen Welt immer wieder neu lernen dürfen. Und ich will es auch immer wieder neu lernen und das auch wollen. Ich will wieder neu vertrauen wollen. Das ist, was Markus uns sagen möchte. Dann, dass unser Gott mächtig ist. Vergiss das nie. Kann sein, du betest seit Jahren um etwas und bisher ist das Wunder ausgeblieben. Und dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Und es ist schon beeindruckend und ich finde es schon echt besonders, wir haben es von Carlos gehört, wenn Gott plötzlich aus dem Nichts so eine Bestätigung gibt. Ist toll. Damit zu rechnen. Ja. Dass unser Gott mächtig ist, dass er handelt, dass er wirkt. Auch in deiner Not, in deiner Situation. Gott ist mächtig, er ist in der Lage. Und was Markus auch noch uns sagen möchte, dass wir das anderen weitergeben müssen. Das ist absolut notwendig. Die Menschen in unserem Land gehen verloren. Und jetzt sage ich was, ob mit oder ohne GroKo. Das hat, wie das auch jetzt immer ausgeht, wahrscheinlich ist jetzt schon klar, ich weiß nicht, wer da was weiß, ist mir auch, Jesus ist noch wichtiger, bitte. Jesus noch wichtiger. Und sollte am 14. März die Frau Merkel wieder gewählt, ist alles gut und recht oder auch nicht, aber Jesus ist wichtiger, glaubt mir das. Übrigens, Jesus wäre auch wichtig für die Politiker. diesen Blick auf den ganz Großen, auf den ganz da oben. Ja, Handelszölle, Handelskrieg, oh nein, wie wird alles werden? Stürzen wir wieder? Jetzt hört man lauter so Sachen. Denke ich, schau doch mal auf Jesus. Schaut ihr Leute doch da auf den. Ja, sonst wird es wirklich gefährlich. Also das will uns Markus sagen, dass wir Vertrauen haben sollen, echten Glauben in unseren Jesus Christus, den Auferstandenen, dass er mächtig ist, handelt und wirkt, nicht nur damals, auch heute, auch jetzt und jetzt gleich im Abendmahl auch. Dass er handelt und wirkt. Und dass wir das aber auch anderen sagen, ich sage jetzt mal sollen, dürfen, müssen, das ist unser Auftrag, ganz, ganz wichtig. Wir laden ein, zu diesem Jesus zu kommen. Wir rufen die Menschen zu diesem Jesus. Wenn heute jemand da ist, der diesen Jesus nicht kennt, möchte ich dich einladen, wir rufen, ich rufe dich zu diesem Jesus, nicht zu mir und nicht zur Gnadenkirche. Im Grunde sind wir nur Werkzeuge, wir, Pastor, Leitung und so und auch Jugendreferent und hier Gnadenkirche, wir sind Gefäße. Wenn es das nicht gäbe, wo sollen die Leute denn hin? Es braucht die Gemeinde Jesu. Wir sind der verlängerte Arm Gottes. Gott schickt keine Engel. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das wäre, was der Markus gesagt hat. Und ich wollte, weil wir schon bei Markus sind, euch als Übergang einen Text lesen, das Abendmahl aus Markus-Evangelium. Da steht, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, wir wissen, des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben, vom Weinstock, vom Getränk des Weinstockes trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes, in der Ewigkeit. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus, an den Ölberg.